So, am Sonntag habe ich ja über die Sukkot, heißt es eigentlich, Laubhüttenfest auf Hebräisch, Sukkot. Und da sind wir jetzt seit einigen Tagen drin. Ich glaube, vorgestern hat Laubhüttenfest angefangen. So, und dieses Laubhüttenfest ist, dass wir in Christus sind, ja. Und dann fragt man sich, wie komme ich denn da rein? Das wollen wir alle. Wir wollen alle in ihm sein und er in uns. Und was für eine Kombination. Ich meine, im Hohelied steht das ja, ne? Ich in dir und du in mir. So, das ist eigentlich, wo er uns hineinbringen will. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, dann ist das eigentlich die intimste Gemeinschaft. Wir essen ihn, wir trinken ihn. Wir nehmen ihn in uns auf und so verlieren wir uns selbst in ihm. So in Römer 6, Vers 5. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, das ist das Geheimnis, so werden wir mit ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Das nicken wir ab, haben wir schon gelesen, haben wir proklamiert, kennen wir. Aber wenn wir das wirklich ergriffen hätten, dann wird es anders aussehen. Dann würden von unseren Leibern Ströme lebendigen Wassers fließen. Dann wären wir schon in der Herrlichkeit. Wir würden das Herrlichkeitskleid anhaben. Und wenn wir durch die Stadt gehen, dann quietschen die Dämonen und schreien, jetzt noch nicht, bring mich noch nicht in die Hölle. Wie bei Jesus. Ja? Denn so wie er ist, so bist du jetzt hier in dieser Welt. Und weil das noch nicht so ist, dann musst du dir sagen, ich bin noch nicht ganz gestorben. Sonst belügst du dich. Ja, ich bin noch nicht ganz gestorben. Da ist noch so ein Fleisch, was irgendwie rumkitzelt und noch was machen will. Und dieses Fleisch muss in den Tod. Das ist das Geheimnis. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir mit ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Das ist das wichtigste Wort, ja. So, da möchte er uns hinbringen. Und wenn wir in dieser Laubhütte, Jesus ist diese Laubhütte, wenn wir da drin sind, dann sind wir in Jesus. Der ist unser alter Mensch, der ist gestorben. Und da möchte er uns jetzt einfach, dass wir richtig da das erkennen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wir brauchen gar keine Angst zu haben. Die vollkommene Liebe, und Jesus ist diese vollkommene Liebe, und wenn die in dir wohnt, dann hast du keine Angst vor morgigen Tag. Sorge dich nicht, was morgen ist. Ja, jeder Tag hat seine eigene Sorge, sagt Jesus. So, und er hat sogar für die Vögel gesorgt, dass sie immer zu essen haben. Die sehen nicht, die ernten nicht, und der himmlische Vater versorgt sie doch. Wie viel mehr uns, ja? Wir waren gestern so einige von uns beim Friseur und da siehst du, wenn da nur so ein Stück abgeschnitten wird, wie viel da unten auf der Erde liegt. Und dann denkst du, und Jesus kennt, weiß die Zahl unserer Haare von jedem Einzelnen, wie viele wir auf dem Kopf haben. Ja, das weiß er. So gigantisch ist er. Er kennt uns mit Namen, der weiß sogar, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben. Also er weiß auch, wenn du irgendwie nicht mehr zu essen hast, glaubst du das? Das weiß er. Und er hat gesagt, sorge dich nicht, was du essen, was du trinken sollst, was du anziehen sollst, denn darüber sorgen sich die Heiden. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das rattern wir so runter und dann sagen wir, ja, mache ich ja alles. Nee, die allerwenigsten Christen trachten nach seiner Gerechtigkeit. Die allerwenigsten Christen trachten nach seinem Reich. Sie trachten, hier etwas zu sein. Sie trachten danach, um irgendwie noch Karriere zu machen, um etwas darzustellen in der Welt. Und da ist nicht, dass man nach dem Reich Gottes trachtet und nach seiner Gerechtigkeit, sondern man trachtet danach, dass es mir gut geht, Haus, Auto und so weiter und auch ein bisschen Geld für Urlaub. Danach trachten die Christen wie die Heiden. Und dann der Nachsatz ist, wenn wir nach ihm trachten und nach seiner Gerechtigkeit, so wird uns alles andere zufallen, wonach die Heiden trachten. Ja? Also wenn wir irgendwie Mangel haben, dann musst du sagen, ich trachte noch nicht ganz nach der Gerechtigkeit Gottes. Ich trachte, da ist Fleisch. Da ist noch ein Trachten nach Begierden dieser Welt. Und das ist das Geheimnis, da will er uns jetzt rausholen. So, Sukkot heißt Laubhütte. Die Zeit unserer Freude, ne, das sind all diese Übersetzungen für dieses Laubhütten, das Fest der Zusammenkunft, das Fest der Nationen. Ha, da sollen Nationen zusammenkommen. Ganz in Saharia steht dann, jedes Jahr kommen sie dann nach Jerusalem und sie feiern das Laubhüttenfest und sie kommen von allen Nationen und sie sollen da, das muss dann riesig sein in Jerusalem, wenn wir da alle hin sollen und da das Laubhüttenfest feiern sollen. Das Fest der Weihe, das Fest des Lichts. So, wir weihen uns selbst. Also wenn wir uns auf den Altar legen und sagen, ich lebe jetzt nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, dann gibst du dich auch selber auf und sagst, egal was jetzt kommt, die Stürme kommen, da sind ja die Gerechtigkeit Gottes steht auf und die Gerichte gehen über diese Erde, aber ich bin in Jesus, mich wird es nicht treffen. Dafür gilt dieser Psalm 91, mich wird es nicht treffen, ich bin in ihm. Und ganz egal, ob sie die Preise vom Strom hoch machen oder runter, da sollen wir uns nicht drüber ärgern. Und ob wir es zu heizen haben oder nicht, da kümmern sich die Heiden drum. Das bedeutet das eigentlich. Ja? Und nicht, dass man jetzt unheimlich, wie soll ich das dann alles hinbekommen? Und jetzt wollen sie dies und das und jenes und das noch haben. Und da merkt man, wenn all diese Sorgen da sind, dann bin ich nicht in ihm. Dann bin ich noch ganz schön verwurzelt hier in dieser Welt. Und da will er uns jetzt rausholen. Er will uns einfach da rauslieben und er sagt, komm höher. Das ist, was ich immer jetzt in letzter Zeit höre. Komm höher. Krieg eine andere Perspektive. Guck dir nicht an, was der Teufel hier unten macht, sondern komm höher. Komm höher. Und dann ist das Fest des Lichts. So, und am letzten Tag habe ich gehört, ich lese ja viele Bücher von Rabbis und was nicht allem, ja, habe ich ja erkundigt. Und dann heißt es, dass am allerletzten Tag der Tempel illuminiert wird. Genau wie auch, wenn es auch Dezember, da ist auch die Tempelweihe, dann wird das auch nochmal wiederholt. Also am letzten Tag, das ist auch dieser achte Tag, da wird der Tempel, und das spricht eigentlich, ich weiß nicht, ob die das jemals gemacht haben, es stand in einem Buch. Was es aber eigentlich besagt ist, du bist das Licht der Welt und du sollst jetzt Licht werden. Hier auf der Erde wird es finster, wird es dunkel, aber der helle Morgenstern geht auf in dir und du bist das Licht und wir leuchten wie die Sonne. Wir werden strahlen. Darum geht es eigentlich, dass wir so ein Licht haben, dass wir sein Licht ausstrahlen. Er hat ja gesagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Und wenn das Licht hier ausgeht, dann sollen wir strahlen. Und da möchte er uns hinbringen. Und das geht nur, wenn der alte Mensch, wenn dieses Fleisch und die Begierden des Fleisches gestorben sind, dann steht der neue Mensch auf. Die Laubhütte symbolisiert die Notwendigkeit des Menschen auf Jahwe, auf Jesus Christus, auf seine Versorgung für Nahrung und Kleidung und all das, dass es von ihm kommt. Weil es kann sein, du weißt es nicht wann, also meine Eltern haben erzählt, meine Mama vor allen Dingen, die sagten so, da hatte jemand Schulden, ein Onkel, und der hat dann bezahlt, als das Geld nichts mehr wert war. Das ging fast von einem Tag auf den anderen. Hat bezahlt und dann das Geld am nächsten Tag war nichts mehr wert. Ja? Und das kann hier ganz genauso sein und es kann ziemlich schnell gehen. Die arbeiten an Inflation, die arbeiten daran, dass an Digitalisierung und dass man kein Bargeld mehr hat und dass man überhaupt nicht mehr bezahlen kann, sondern jeder soll ja erst schon mal so ein Handy haben, jeder soll digital werden und jeder soll möglichst angeschlossen werden am Computer. Und wenn du das nicht bist und wenn du das nicht willst, dann musst du so vollkommen Jesus vertrauen. Aber vollkommen. Weil da gibt es kein Geschäft mehr für dich, wo du reingehen kannst und was kaufen kannst. Dann müssen wir vollkommen Jesus Christus vertrauen. Und dafür bereitet er uns jetzt vor. Das ist so ein, also Corona war so ein Vorlauf und war schon mal so ein Ausblick darauf hin. Aber was jetzt kommt, das sagen viele, es gibt jetzt eine Steigerung. Was immer, keine Ahnung was. Aber es gibt eine Steigerung, wo wir einfach keine Angst haben sollen. Wo wir in ihm verwurzelt und fest sein sollen. Ganz viele hören von Sturm und hören von Tsunami. Und wir sollen mitten im Sturm sein. Und das heißt, in diesem Sturm sind wir in Jesus, in dieser Schutzkammer. So, Jesus ist unser Schutz und auf den müssen wir vertrauen. So, und dann, da gibt es einen achten Tag. Und das gucken wir uns gleich mal an. Und dieser Tag heißt Shemini Atzeret. Und dieser achte Tag, da wird dieses Wasser, das habe ich nur ein bisschen angeführt am Sonntag, an diesem achten Tag, das ist ein hochheiliger Tag. Und jetzt lese ich mal was anderes vor hier. Also an jedem Tag wird eigentlich von Siloa wurde Wasser geholt und wurde über den Altar gegossen. Aber am siebten oder am achten Tag, da wurde diese Ausgießung siebenmal gemacht. Und dann gingen die um den Altar herum und riefen, und die haben den Psalm 118, Vers 25 immer wieder zitiert. Und das heißt, Herr rette, Hosianna! Hosianna, Herr rette, Herr rette. Die gehen um diesen Altar rum und rufen, Herr rette mich. Und das bedeutet auch, wenn sie darum gehen, dann heißt das so, sie schöpfen Wasser aus der Quelle. Und sie singen auch dieses Lied, dass sie Wasser schöpfen aus dem Quellen des Lebens. Und wer ist diese Quelle des Lebens? Wo sollen sie Wasser schöpfen? Von Jesus. Jesaja verbindet das Wasserausgießen mit dem Ausgießen des Heiligen Geistes. So, und sie haben jetzt jeden immer gesungen, da werden Wasser ausgegossen von den Strömen. Also dieses Wasser aus Siloa, das war wie so eine Quelle, eine frische Quelle. Und Jesus ist an diesem achten Tag, das ist der hochheilige Tag, da ist er gekommen und hat sich in da oben hingestellt und hat gerufen, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke Wasser des Lebens umsonst. So, und ich habe jetzt Jonathan Kahn gelesen und er sagte, dass im Urtext steht, also sie werden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Lebens. Und im Urtext heißt, sie werden Wasser schöpfen aus Jeschua. Sie werden Wasser schöpfen aus Jeschua. Ja, also wir haben da stehen, sie werden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Lebens. Aber im Urtext steht aus Jeschua, denn er ist der Brunnen des Lebens. Und deshalb ist Jesus an diesem achten Tag und ruft, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke Wasser des Lebens umsonst. Und er ist das Leben und er ist das Wort. Und das ist auch dieser achte Tag, wo sie die Tora nehmen, das Wort, und tanzen mit der Tora auf den Straßen von Jerusalem. Sie freuen sich am Wort. Denn Jesus Christus ist das Wort, ist das lebendige Wort, das heruntergekommen ist. Ja, und daran erfreuen sie sich. Das ist der achte Tag. So, und dieser Tag, das hat noch viel mehr. Jesaja verbindet das mit dem Ausgießen und auch Sacharja 14,8, da ist ein Ausgießen des Heiligen Geistes, da ist der Spätregen. Der Frühregen, das war Pfingsten, da war die Gemeinde geboren. Und am Ende der Weltzeit wird der Spätregen kommen. wenn die Gemeinde heimgeht, bevor die Gemeinde heimgeht, kommt der Spätregen. Und davon spricht das auch. Das ist alles dieser achte Tag. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Also in Jesaja, können wir mal kurz auf, nee, in Johannes, Johannes 7, Vers 37. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ja? Da war er noch nicht da. Er hat das schon prophetisch ausgesagt. Das war ein prophetischer Akt, was er da gemacht hat. Aber jetzt ist er gekommen und wir trinken schon aus seiner Quelle. Täglich. Das Wort Gottes ist ja unser täglicher Trank. Wir trinken täglich aus der Quelle des Lebens, sonst könnten wir gar nicht mehr existieren. Das ist unsere Kraft. Das ist unsere Kraft, wo wir... dass wir überhaupt noch leben können und diese schweren Zeiten durchstehen können. Und dann hat er uns noch den Heiligen Geist gegeben. Wow. Und dieser Heilige Geist, der fließt aus uns heraus. Die Ströme des Heiligen Geistes sollen aus unseren Körpern fließen. Und es soll zu unserer Nachbarschaft hin fließen. Das soll andere erquicken. Darum geht es. So, und jetzt lese ich mal vor, was er hier schreibt über den achten Tag, Jonathan Kahn. Am ersten Tag soll ein Ruhetag sein. Das geht um das Laubhüttenfest. Und am achten Tag soll ein Tag der Ruhe sein. Es geht um das Laubhüttenfest, sagte er. Doch daran ist etwas Merkwürdiges. Da steht, ihr sollt das Fest 7 Tage lang feiern und am achten Tag ist ein Ruhetag. Woher kommt bei 7-tägiger Fest der 8. Tag? Da gibt es keinen 8. Nein, sagte der Lehrer. Und dennoch gibt es einen. 7 ist die Anzahl der Tage des Festes und der Schöpfungswoche. Was ist also der 8. Tag? Wenn der 7. Tag vom Ende handelt, wovon handelt dann der 8. Tag? Anfang. Neubeginn. Der Tag nach dem Ende. Ja, sagte der Lehrer, die 8 handelt von dem, was nach dem Ende kommt. Aber es kann doch nichts nach dem Ende kommen oder es wäre nicht das Ende. Genau, antwortete er, das ist der Punkt. Es widerspricht allem anderen. 7 ist die Anzahl der Tage in der Schöpfung. Doch 8 ist die Zahl, die die Schöpfung übersteigt, die aus der Zeit hervorbricht, die Zahl jenseits aller Zahlen, die Zeit jenseits der Zeit. Und in Offenbarung 10, Vers 6 steht, und die Zeit ward nicht mehr. Und wir gehen jetzt dahin, wo keine Zeit mehr ist. Das heißt, wir gehen in die Ewigkeit, oder? Also wir gehen raus aus der Zeit und wir gehen in die Ewigkeit. Aber die Ewigkeit kannst du auch jetzt schon hier erleben. Deshalb musst du nicht erst sterben. Sondern das hat er ja gesagt, dass wir jetzt schon versetzt sind an himmlische Orte. Und das sollen wir jetzt schon erleben. Also was passiert am 8. Festtag? Das ist ein Geheimnis, sagt er. Es heißt Shemini Atzeret und bedeutet Sammlung des 8. Tages. Also da ist irgendeine Sammlung. Da soll etwas gesammelt werden. So, und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass er, es steht an, von allen 4 Enden der Erde, wird er die sammeln, die er zur Entrückung bringt. In Matthäus 24, Vers 31. Da steht: Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln. Das ist eine Sammlung. Von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen, also von der ganzen Erde, werden die gesammelt, die entrückt werden sollen, die zu ihm emporgehoben werden sollen. So langweilig ihr schlaft. Oh, Karabandara, Saraguandara, Takradia. So, von dem Feigenbaum kann man das lernen. So, das wollen wir gar nicht weiter. So, also, das ist eine Sammlung. Und dann steht das in Matthäus 13, können wir das auch nochmal lesen, dass diese Sammlung eigentlich schon angefangen hat. Weil die Ernte, der Feind, der sät ja zwischen den Weizen, sät der Unkraut. Ja? Der Herr hat sein Wort gesandt, er sandte sein Wort und er hat gesät. Und er hat gesät und dann ist der Feind gekommen und er hat unter diesen Weizen seine Saat reingetan. Und beides sollte man zusammen aufwachsen lassen. Und das sollte man bis zum Ende hin. Und Bernd hat das mal so super erklärt, dass das der Weizen, da gibt es so, wie heißt der?
Leuch.
Leut. Leuch. So, das sieht genauso aus und deshalb musste man warten, bis alles reif ist. Und da steht dann, dass Gott die Engel sendet und die machen das. Der Feind, der es sät, ist der Teufel und die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Das steht hier in 13, Vers 39. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln. Und das ist, was wir jetzt gerade spüren, was wir gerade erleben. Und deshalb können wir auch keine Verbindungen mehr herstellen und können nicht immer beten, dass alle eins werden. Nein, er ist gerade dabei, Trennungen vorzunehmen. Er ist gerade dabei, zu zeigen, was echt ist und was unecht ist. Denn er sagt, Trennungen müssen sein, damit das Echte offenbar wird. Und dann meinen so einige, die haben so einen Brückendienst und müssen verbinden mit denen, die gerade getrennt wurden. Und das ist nur Humanismus. Das ist nicht mal Liebe von Gott, sondern das ist Humanismus. Das ist Liebe vom Feind ins Herz gegeben. Weil hier sind gerade Trennungen passiert. Und diese Trennung, die bringt das hervor, dass wir die Herrlichkeit ertragen können. Weil wer nicht gestorben ist, der kann die Herrlichkeit nicht ertragen. Und wer im Fleisch lebt, der wird hier nicht lange bleiben. Denn wir haben uns entschlossen, und wir beten auch, dass die richtigen Leute hier reinkommen, die sich selber sterben wollen. Die wirklich nur Jesus wollen und nicht irgendwas noch darstellen wollen. Dafür beten wir. Und es sind die Engel, die gerade aussortieren. Da können wir gar nichts machen. Und das haben wir erlebt und es sind schmerzliche Prozesse, die man gerade erlebt. Aber letzten Endes, wir können da nichts machen. Ich habe ja gesagt, das war zur Zeit Noahs. Die waren auch schon 7 Tage da drin, in der Arche. So, aber nur der Herr hat, ne, die konnten, war zugeschlossen? Hat die Tür zugeschlossen. Ja, und da konnte keiner rein, weil er hat zugeschlossen. So, und da waren schon ganz lange vorher immer wieder, also ich glaube, Noah hat ja mit Sicherheit bei dem Bau der Arche immer gepredigt und hat gesagt, was kommen wird. Und sie haben nicht gehört. Sie haben nicht gehört. Und die waren dann in der Arche 7 Tage schon, bevor dann das alles richtig anfing. Bevor die endlich, ne, bam, 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 bam. Und dann klopften sie, aber die Tür war zu. Die Tür war zu. Da konnte keiner mehr rein. Dann ging es ganz schrecklich los. Und das hat er mir gezeigt. Da wird jetzt was passieren, wo Menschen, weil die werden nicht wach, die Gerichte müssen über die Erde gehen, sonst werden die Menschen nicht wach. Es ist leider so. Da muss was passieren, da muss was ganz Schreckliches auf dieser Erde passieren, sonst werden die nicht wach, die müssen zu Gott schreien. So, und in Israel ist das auch gerade, wo wir sehen, dieser Krieg, da kann sich auch keiner reinmischen, weil Gott ist der Herr über Israel und er ist der Kämpfer Israels und die werden so lange keinen Sieg haben, bis die anfangen zu schreien zu Gott. So, dann werden alle Nationen werden sich gegen Israel stellen, das können wir in der Bibel lesen. Die werden keine Hilfe mehr haben und so lange wird das alles so weitergehen. Die werden keine Hilfe mehr haben. Und dann erst wird Gott eingreifen. Sie werden schreien zu Gott und dann wird Gott eingreifen. Weil er gibt seine Ehre keinem anderen. Und in der Zeit sind wir gerade, wo wir so kurz vor so einem Sturm sind, wo wir nicht wissen, was kommt. Aber wir sind in ihm in Sicherheit, das wissen wir. So, Matthäus 13. 37, was steht da? Ja, das hatten wir gelesen, alles klar. Also, und wenn sie den Feuerofen werfen, also da werden Gesetzlosigkeit, wo er der Richter sein wird, ist für Gesetzlosigkeit. Die Kinder Gottes, die Kinder, die Jesus gehören, die sind für das Endgericht nicht hier unten mehr. Das Zorngericht, dafür sind wir nicht bestimmt. Das sagt Thessalonicher. Und das, was jetzt noch aufhält, das muss aus dem Weg geräumt werden, damit der Antichrist überhaupt offenbar werden kann. So, und ich lese auch gerade Jonathan Kahn und er sagt, das sind schon alles so in Vorbereitung. Und er sagte, da war sogar schon diese rote Kuh und diese rote Kuh, die war eigentlich nur dafür da, um den Antichristen den Weg zu bereiten. Weil die rote Kuh brauchst du gar nicht mehr. Und dann kam der Krieg. Tatsächlich war da so Ideen, die Al-Aqsa-Moschee zu bombardieren und da den Tempel drauf zu bauen. Aber Gott sagt, so kommt das nicht, weil er wird das alles machen. Ja, Gott wird das machen. Und die brauchen auch gar keinen Tempeldienst mehr, wo man opfert. Aber dieser Tempel, der da gebaut wird, das ist nur für den Antichristen. Aber wenn der offenbar wird, dann bin ich nicht mehr hier. Das sagt die Bibel. Fürs Zorngericht bin ich nicht bestimmt. So, und das müssen wir halt wissen, das müssen wir immer so im Hinterkopf behalten. Das ist jetzt ganz egal, was jetzt passiert. Wir sind nah an all diesen Tagen dran. Wie lange das jetzt noch dauert, das weiß ich nicht. So, und 2. Korinther 5, 1 bis 6. Da lass uns mal nochmal reinschauen. 2. Korinther 5, 1 bis 6. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Und das müssen wir jetzt mal wissen. Ja, wir sind überhaupt nicht für hier unten bestimmt. Und deshalb ist mir auch egal, dieser Bau hier, wie lange der jetzt hier noch aushält. Ich weiß, da oben habe ich mein Haus. Wunderschön. Da oben bin ich zu Hause. Hier unten nicht. Also was jetzt auch alles noch kommt, das Letzte wird ja, dass dieser Leib verrottet. Oder in einem Nu verwandelt wird. Das ist, was wir alle hoffen, dass wir da jetzt hineingehen, dass wir in einem Nu verwandelt werden. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt, hier in diesem Zelt, das seufzen wir, vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir dem Leibeszelt seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, geht uns allen so. Wir wollen gar nicht erst sterben, wir wollen in einem Nu verwandelt werden. So dass Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Also dieser Leib, der hindert uns, dass wir so ganz und gar bei dem Herrn sind. Ja? Und da möchte ich uns jetzt hinbringen, da quietscht es hier, da macht es da, ouch. Und ne, also wenn ich durch den Wald gehe und da bin ich gerade so schön dabei und auf einmal, ouch, denke, ah. Und dieser Leib, der zeigt, wir sind noch nicht ganz zu Hause. Und wir haben eine große Sehnsucht, einfach überkleidet zu werden. Wir wollen ja auch eigentlich gar nicht mehr hier sein, oder? Wir wollen ihm entgegengerückt werden und in einem Nu. Der Auferstehungsleib, wow. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Tod ist verschlungen in den Sieg, ja? Der ist verschlungen. Das ist schon unser Auferstehungsleib, der ist schon da. Und so sieht uns Jesus auch schon. Der ist schon da. Er hat für uns schon einen neuen Leib bereitet. Deshalb ist für mich ganz klar, werde ich niemals ein anderes Organ annehmen. Für mich ist ganz klar, ich werde niemals eine Bluttransfusion machen, weil im Blut ist die Seele. So, und das ist so alles, wo wir rauskommen müssen, weil ich will das Ding hier gar nicht mehr verlängern. Entweder sage ich immer zu ihm, hopp oder top. Geheilt oder heim? Geheilt oder heim? Ja? Ich will deshalb, ich möchte möglichst keine Ärzte mehr, keine Medizin. Und deshalb singe ich ganz oft, Jesus is the medicine. Jesus ist meine Medizin. Ja? Yahweh Rapha, er ist meine Medizin. Und das singe ich ganz oft. Besonders dann, wenn hier wieder irgendwas Autsch macht. Dann sage ich, Jesus ist meine Medizin. Er hat alles für mich am Kreuz vollbracht. Er hat alles vollendet. Und weil wir so sehr auf dieses hier gucken und Schmerzen sind schrecklich, deshalb sind wir noch nicht ganz zu Hause. Ja, wir gucken zu sehr noch und spüren zu sehr noch, was hier unten ist. Aber er holt uns da raus, da ist ein Ausweg. So, in 1. Korinther 15, Vers 52. Da steht, wir machen mal 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich in einem Augenblick zur Zeit des letzten Schofartons. Das sind 100 Töne und der letzte, der wird ganz lang gezogen, haben wir bisher noch nicht gemacht. Aber brauchen wir hier auch gar nicht machen, weil der kommt direkt vom Himmel, der Ton. Und an diesem letzten Posaunenschall, da werden die Toten auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Ist das nicht herrlich? Also die jetzt schon entschlafen, meine Eltern sind zwar schon im Himmel, aber da gehen die Gräber auf und diese verrotteten Leiber werden wieder auferstehen. Klasse, ne? Und da werde ich sie wieder sehen. Meine Oma, die schon 50 Jahre tot ist, wow, ich werde die alle wiedersehen. Und wahrscheinlich werde ich die erstmal gar nicht erkennen, weil die sehen dann, meine letzte Oma ist 86 geworden und da weiß ich gar nicht, wie die aussieht, wie sie 30 war. Ne? Da gab es noch nicht so richtig gute Bilder. Weil was ich gehört habe, ist, diese Auferstehungsleibe, da ist man so in der Vollkraft des Mannesalters. Ja, also, da bist du so richtig noch alles knackig und alles schön. Halleluja. So, und die werden als erstes auferstehen. Da werden diese wieder zusammengefügt, was schon im Himmel ist. Ne? Die Seele, der Geist, die werden klack eins. Und das ist der Auferstehungsleib. Mann, habe ich eine Sehnsucht danach. Boah, man kann es ja kaum noch ertragen, oder? Je älter man wird, denkt man, oh Herr, oh Gnade. Hopp oder top. Und das sind dann auch so Zeiten der Erquickung. Das ist dann die nächste, wo ich dann denke, okay, es sollen Zeiten der Erquickung sein. Also entweder er kommt jetzt mit seiner neuen frischen Salbung, der letzte Regen, ja, dieser Spätregen, und dann werden wir ganz neu die Kräfte der zukünftigen Welt schmecken. Und da ist überhaupt nichts mehr, was dann Autsch macht. Und dann kann ich springen und dann kann ich laufen und dann ist alles wieder okay und nichts quietscht mehr hier. Und das ist schon mal klasse. Ja? Und dann kann ich auch die Ernte reinholen. Aber das brauchen wir alle. Weil so wie wir jetzt sind, kann ich nicht so viel. Wir brauchen unbedingt, dass da wirklich jetzt was passiert. Weil so geht das gar nicht. So kriegen wir nicht viel hin. Und wir sollen ja auch tanzen auf dem Haupt des Feindes. Ne? Und ich kann gar nicht mehr richtig tanzen. Und es muss alles wiederhergestellt werden. Da muss Erneuerung kommen für diesen Leib. Da muss was passieren. So. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott sei aber Dank, Gott sei Dank, dass er uns davon erlöst hat, oder? Und deshalb lasst euch nicht wieder und das Gesetz bringen. Da sagt Paulus auch, passt bloß auf. Lasst euch nicht von messianischen Juden oder sonstigen Juden und das Gesetz bringen. Davon sind wir befreit. Wir müssen nichts tun. Wir sind erlöst. Wir sind befreit. Ja, wir müssen nicht erst ein guter Mensch werden. Das müssen die Freimaurer. Aber wir nicht. Wir sind schon die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wir sind erlöst, wir sind befreit, wir müssen nicht gute Werke tun, um in den Himmel zu kommen. Das müssen wir alles nicht. Jesus ist gekommen, um das mosaische Gesetz zu erfüllen und er hat es erfüllt. Er lag den ganzen Samstag im Grab, hat den ganzen Sabbat gehalten. Deshalb brauchen wir jetzt noch nicht mal mehr Sabbat halten, Halleluja. Der hat den Sabbat gehalten, er hat die Ruhe eingehalten, er lag im Grab. Und er ist am Sonntag auferstanden. Und da steht, so wie wir mit ihm gestorben sind, so werden wir mit ihm auch auferstehen. Und dieses Verwesliche wird Unverweslichkeit anziehen. Dafür sind wir geschaffen. Meine Heimat ist nicht hier unten. Meine Heimat ist da oben. Deshalb muss ich mir keine Gedanken machen. Im Grunde genommen braucht man kein Feuer, Versicherung und all das. Im Grunde genommen müssen wir glauben, dass Gott seine Engel gesandt hat und dass er über alles wacht. Nun gibt es ja so, dass du, wir leben ja mal in Babylon und da kommen die, dann musst du, ja, du musst unbedingt, weil du in Babylon lebst. So, und da kann uns nur auch Gott rausholen. Wir können jetzt nicht hier und das und jenes kündigen, weil wir noch aus Babylon raus wollen. Das schaffen wir nicht. Er muss uns da rausführen. Ja. Aber er bringt uns erstmal dahin, dass wir so ein Vertrauen bekommen. Dass wir das erstmal wollen. Dass wir erstmal verstehen, im Grunde genommen brauche ich dieses alles nicht, diese Absicherung von der Welt. Weil er ist mein Schutz. Er ist meine Sicherheit. Er ist mein Arzt. Er ist mein Versorger. Alles ist in Christus, alles. Und er hat uns alles geschenkt, was zum Leben, was zum göttlichen Wandel benötigt wird. Er hat es uns geschenkt und er sagt, wir sollen uns abholen aus der Himmelswelt. Und weil die Christen so blöd geworden sind und wissen, das nicht abzuholen, geht es allen so, ich weiß gar nicht, wie ich morgen überleben soll. Weil wir gar nicht wissen, wie holen wir das dann ab. Die meisten wissen gar nicht, wie man betet. Dann beten sie nur immer, Herr, segne, segne und gib und gib und gib. Und das ist aber doch kein Gebet. Beten ist, dass wir das beten, was Gott sagt. Und da steht, wer Dank sagt, der preiset mich. Und das ist der Weg, dass das Heil zu mir kommt. Also Gebet fängt erstmal an, Dank. Danke. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Das ist das wahre Gebet. Jünger sagt, lehre mich beten. Und da hat er nicht gesagt, ja, bete für Mama, Papa, Tante Friedchen und sag, bitte, bitte, Herr, heil sie doch alle. Das hat er nicht gesagt, das ist kein Gebet. Sondern Gebet ist, unser Vater, der du bist in dem Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel. Und im Himmel gibt es keine Krankheit. Im Himmel gibt es keine Versorgungsnot. Im Himmel ist alles vollkommen. Wie im Himmel, so jetzt in der Familie Koch. Wie im Himmel, so jetzt in mir. Für dich, für mich. Das ist das wahre Gebet. Und du holst es so aus dem Himmel. Da ist alles vorhanden. Danke für die Güter, die ich jetzt brauche. Danke für Nahrung. Danke, dass du uns alles geschenkt hast. Danke, wenn ich Kleidung brauche, ich brauche es nur aus dem Himmel holen. Ja, wie denn das? Kommt dann ein Engel, ist mir vollkommen egal. Ich hole es einfach aus dem Himmel, wie er das macht, ist mir doch egal. So, Mira sagte, da gab es einen Prophet, der hat gesagt, so, der hat ja die letzten 10 Jahre gesehen und hat dann gesagt, und dieses ist das 10. Jahr und dann wird es bald kein Geld mehr geben und dann werden viele nicht mehr zu kochen haben. Aber seine Ekklesia, die macht einfach den Topf auf und sieht, oh, die Suppe kocht schon. Das ist Glaube, oder? Du stellst einfach deine auf den Herd und guckst, oh, da ist sie ja. Da ist sie ja. Das ist, dass wir uns aus dem Himmel holen, oder? Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer glaubt, der glaubt, der weiß. Wer glaubt, der weiß, dass er der Versorger ist. Und er sagt Danke. Abraham wusste, er kriegt Isaak wieder. Deshalb hatte er ihn geopfert. Er hätte wirklich zugestochen, weil er wusste, ich kriege meinen Sohn wieder. Auf ihm liegt die Verheißung. Das heißt, ich glaube, ich vertraue. Ich weiß, mein Gott hat nur gute Gedanken. Mein Gott ist gut. So, und das ist diese Versammlung, der will uns sammeln. Und das ist dieser 8. Tag. Und der 8. Tag heißt eigentlich auch, dass wir entrückt werden. Diese Versammlung hat mit Entrückung zu tun. Dass wir unser Haus nicht hier unten haben, dass wir unsere Versorgung nicht hier unten haben, sondern dass wir da oben sind. So, es heißt Shemini Atzeret und bedeutet Sammlung des 8. Tages. Das Laubhüttenfest ist der letzte von Gott bestimmten heiligen Tag. Das letzte Fest. Es handelt also vom Ende, von den letzten Tagen. Die Endzeit, sagte ich. Und dann kommt der 8. Tag. Es ist der allerletzte von Gott bestimmte Tag, der geheimnisvolle Tag. Diejenigen, die zu Gott gehören, gehören dem 8. Tag an. Und wenn die Schöpfung endet, werden sie in ihn hineingehen. Das ist die Arche. Das ist, wo wir hineingehen. Er holt uns in seine Kammer, er holt uns in sich hinein. Der Tag jenseits aller Tage, wenn das Endliche, die Unendlichkeit weicht und es keine Begrenzung mehr gibt. Dann kannst du denken, ich will jetzt meine Schwester besuchen, dann bist du schon da. Halleluja. Keine Begrenzung mehr. Das Zeitalter jenseits aller Zeitalter, die Ewigkeit. Er hielt einen Moment inne, bevor er fortfuhr. Und noch ein Geheimnis, welches? Wer im Geist lebt, kann am 8. Tag teilhaben. Jetzt schon. Wer im Geist lebt. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Doch du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und so sind alle, die aus dem Geist geboren sind, die sind in ihm. Die sind in dem Wind, sie sind in dem Schutz, sie sind in der Kammer, sie sind in Jesus. Der Heilige Geist bringt uns da hinein. Ja? Deshalb hatte die Platte einen Sprung, als ich da letztens mal, damit wir verstehen, wir müssen im Wind sein. Im Heiligen Geist, in Jesus. Nicht irgendwo außerhalb. In ihm. Dann sind wir geborgen. Geh über das Ende hinaus, über dein eigenes Ende. Dann wirst du es herausfinden. Denke an Hiob. Hiob hat Gott vom Hörensagen vernommen. Aber als sein Auge ihn gesehen hatte, da hat er alles verworfen, was er vorher geredet hat. Da hat er alles verworfen, weil er hat da erst Gott gekannt. Er hat ihn kennengelernt. Gott hat sich ihm vorgestellt. Und das heißt, vom Hörensagen habe ich von dir vernommen. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und ich verwerfe all das, was ich an dummes Zeug geredet habe. Obwohl er schon so ein gerechter Mann war. Aber er war in Selbstgerechtigkeit. Und da ist er in die Gerechtigkeit Gottes hineingegangen. Und Henoch wandelte mit Gott und er ward nicht mehr gesehen. Er war so sehr mit ihm vereint. Er war schon wie oft im Himmel. Und eines Tages hat er gesagt, oh bitte, ich will nicht mehr darunter. Er wandelte mit Gott. Und er wurde einfach entrückt. Er wurde einfach entrückt. Und das ist ein Vorschatten von dem, was jetzt kommen wird. Elia, da kam ein feuriger Wagen. Und ich weiß nicht, die Wagen Gottes sind 1000 mal 10.000. Wozu braucht er so viele Wagen? Sind die Engel alle mit Wagen da? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kam da ein feuriger Wagen und Elia stieg ein. Und wenn das die Entrückung ist, dann sage ich, Herr, hilf mir, dass ich einsteige. Wenn das die Entrückung ist, keine Ahnung. Ja? Ich weiß nicht, wie es so aussieht, aber es steht, wir werden ihm entgegengerückt. In den Himmel. Wie auch immer. Und wenn da ein feuriger Wagen kommt, dann wutsch, bin ich wutsch da drin. Und er bringt mich in meine wirkliche Heimat. Die Heimat der Seele ist oben im Licht. Nein, nein, hat Hermann Zeiss immer gesungen. Nein, nein, hier ist sie nicht. Die Heimat der Seelen ist oben im Licht. Hier unten ist sie nicht. Hier ist nicht die Heimat der Seelen. Deshalb sind wir noch hier, um unsere Seelen jetzt zu heiligen. Um unsere Seelen jetzt zu retten, weil die sind für da oben bestimmt. Und die Seele, die ist noch im Fleisch verhaftet. Und diese Seele, die muss geistlich gemacht werden. Das ist, was wir jetzt gerade hier alle machen. Die Seele, der muss man öfters sagen, halt's Maul, liebe Seele, und hör, was Gott sagt. Ja? Die Seele hat nicht immer zu quaken und rumzujammern, sondern die Seele hat Gott zu loben. Das sagt der Geist. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und guck nicht auf das, was hier Autsch macht, sondern lobe den Herrn, meine Seele. Wer Dank opfert, der preiset mich. Und das ist der Weg, dass das Heil zu mir kommt. Also Gebet ist erstmal Danke. Danke, dass du mich erlöst hast, dass du mich erkauft hast, dass du mir alles geschenkt hast, was zum Leben, zum göttlichen Wandel benötigt. Du hast es geschenkt und ich hole es raus aus der Himmelswelt. Ich hole es raus. Ich bleibe nicht im Bett liegen und sage, ouch, sondern ich stehe auf und sage, danke. Du hast mir Kraft gegeben zu überwinden. Du hast mir Kraft gegeben, in diesen Tag hineinzugehen. Die Kräfte der Gottes sind jetzt für mich da. Jetzt für mich. Sagst du, die kann gut reden. Also ich habe viele Kämpfe gekämpft, besonders mit diesem Leib hier. Viele Kämpfe. So, wir waren in Malaysia und ich habe da gepredigt. Und während ich gepredigt habe, da habe ich gedacht, ich verblute. Ich hatte meine Regel und es war so schlimm. Und ich habe gedacht, ich verblute. Und dann habe ich einer anderen gesagt, kannst du weiter predigen? Und ich bin ins Hotel gegangen, habe gedacht, hopp oder top. Bernd war irgendwo in der Stadt, weil das war Touristen und ich bin nur allein ins Hotel gegangen. Da habe ich gesagt, hopp oder top. Entweder du brauchst mich hier noch, dann muss ich geheilt werden. Und er hat mich geheilt. Ja? Ich bin einfach ins Hotel und habe gebetet und habe gedankt und habe gesagt, okay, ich bin bereit. Ich bin bereit, heimzugehen. Ich bin bereit. Aber wenn du mich hier noch gebrauchen willst, dann gebrauche mich. Und das war dann nicht so, dass ich das nächste Mal nicht mehr hingefahren bin, sondern ich habe weitergemacht. Und ich habe gesagt, ich lasse mich niemals stoppen. Ich lasse mich niemals stoppen. Ha? Sondern ich komme und ihr habt mich bestimmt selten gesehen, dass ich hier gefehlt habe, oder? Ich komme und ich sage auch nicht, wie es mir geht, sondern ich überwinde. Denn der in mir ist, ist der, der alles überwunden hat. Und die Kräfte der zukünftigen Welt sind in mir. Und die nehme ich dann. Und ich sage, Gorobotokoro Sarawa. Sonntags bin ich froh, dass Dani Lobpreis macht, weil mein Körper ist ständig angegriffen. Und dennoch sage ich, egal. Und wenn es sein muss, ich schaffe es. Und ich schaffe es. Ja? Wir dürfen uns nicht dem unterordnen, was der Körper sagt, was die Seele quakt, sondern wir haben einen Geist, der überwindet. In uns ist ein ganz starker Geist, Geist aus Gottes Geist, ein neugeborener Geist, der alles überwindet, der alles überwindet. Und das habe ich so oft erlebt. Deshalb, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ich weiß, was kämpfen heißt. Und ich bin müde dessen, das muss ich auch sagen. Ich wäre froh, hopp oder top. Ja, entweder wir werden jetzt vollkommen rundum erneuert oder ich gehe heim. Wenn er mich hier noch gebrauchen will, dann werde ich vollkommen erneuert. Kriegen wir neue Kraft. Können wir das sehen? Das ist, was er mir gesagt hat. Wir gehen jetzt in Zeiten hinein, wo wir Freude haben werden, wo wir Schönheit statt Asche. Mira sagt, sie hat ja ihren Dienst genannt Fire, Mantle of Fire, also Mantel des Feuers. Und jetzt hat sie erst mal erkannt, was das eigentlich bedeutet. Sie sagte, wir müssen alle, der Mantel ist nicht nur für mich, sondern für alle, die überwinden. Wir müssen alle in dieses Feuer hineingehen. Und in diesem Feuer verbrennt alles Fleisch. Da verbrennt all das, was mit Christus nichts zu tun hat. Und dann kriegen wir einen neuen Mantel. Und dieser Mantel ist, erst sieht es aus wie Asche. Und aus dieser Asche kommt die Schönheit hervor. Deshalb sagt er, er gibt uns Schönheit statt Asche. Das Alte ist Asche geworden. Es ist verbrannt. Und was dann aufersteht, ist der neue Mantel. Und das ist der Herrlichkeitsmantel. Das ist das, was er, die Gerechtigkeit Gottes, in der wir dann gefunden werden, in der wir dann einhergehen und wo wir Kraft haben und wo alle, mit denen wir beten, gesund werden. Wo kein Zweifel mehr ist, sondern wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, weil unser Auge wird ihn jetzt sehen. Wir werden ihn erkennen wie noch nie zuvor. Wir werden so eine Gemeinschaft mit ihm haben. Am achten Tag ist der Tag, wo das Feuer kommt, wo das Wasser auf uns herabfließt und wir sind, die neue Schöpfung steht auf. Die neue Schöpfung, wo die ganze Schöpfung ächzt und stöhnt und wartet auf das Offenbarwerden der Söhne. Das ist dieser achte Tag, das, was sie da feiern beim Labhüttenfest. Eine Schau auf das, was kommt. Und Verweslichkeit zieht Unverweslichkeit an. Wir werden einen neuen Leib haben. Und wenn wir noch diesen hier haben, dann wird er erneuert. Der wird vollkommen erneuert. So können wir es nicht schaffen. Und er hat gesagt, er hat uns alles geschenkt, oder? Er hat es uns geschenkt. Er sagt nicht, ich schenke euch das. Nein, er hat es geschenkt. Es ist in der Himmelswelt. Und wir sollen es jetzt wirklich lernen, abzuholen. Und wir dürfen nicht mehr im Fleisch wandeln, sondern wandelt im Geist. Denn wenn ihr im Geist wandelt, werdet ihr die Gesetzmäßigkeiten des Fleisches nicht mehr vollbringen. Wir wandeln jetzt nicht mehr im Fleisch. Das wird jetzt zu Asche. Und wir kriegen den Herrlichkeitsmantel. Und in seiner Herrlichkeit werden wir einhergehen. Und da wird Freude und Wonne sein. Da werden wir wirklich hineingehen in seine, wir gehen in seiner Kraft, nicht durch Macht oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Da ist jetzt nicht, dass irgendjemand noch, jetzt komme ich groß raus, ich heile alle Menschen. Nee, Karin kann überhaupt keine Menschen heilen. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus heilt alle Menschen. Mein Name wird nicht bekannt und auch nicht gerühmt. Halleluja, Gott sei Dank. Sondern wenn sie, was ich mache, ist alles nur Jesus. Es ist Jesus. Und wenn ich nach Indien soll und es geht kein Flugzeug mehr, dann hat er einen Transportengel. Das glaube ich. Das glaube ich. Und wenn wir irgendwo hin sollen, wir haben schon solche Träume gehabt, dann wird man einfach gebeamt von einem Ort zum anderen. Es gibt nichts, was unmöglich ist für Gott. Es ist ein Wunder, wie er mich errettet hat, oder? Es gibt überhaupt nichts, was unmöglich ist für ihn. Überhaupt nichts. Er kann alles und er möchte alles. Wir sollen ihm einfach nur mal glauben. Wir sollen einfach ihm glauben, denn er hat alles getan. Er hat alles vollbracht. Halleluja. Die Zeit wird nicht mehr sein. Wer den Heiligen Geist hat, der lebt jetzt schon in der Unendlichkeit. Und wie wichtig ist es, im Heiligen Geist zu leben, oder? Der Parakleton, der Beistand, der Tröster, der uns hilft. Und wenn wir nicht mehr weiter können, da ist er da und übernimmt. Halleluja. Wie wichtig ist es, den Heiligen Geist zu haben. Und der Neuanfang, das ist ein neues Äon. Also wenn Jesus dann mit seiner Braut zurückkommt, dann mit dem Hauch seines Mundes wird der Antichrist weggefegt. Und dann wird er herrschen für 1000 Jahre mit seiner Braut hier auf Erden. Und nach 1000 Jahren, dann gibt es ein neues Äon. Dann kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde. Jetzt haben wir ein neues Zeitalter, das ist Äon. Aber dann, nach 1000 Jahre, da sagt er, wird er einen neuen Himmel machen und eine neue Erde. Aber 1000 Jahre haben wir erstmal wieder hier, wird alles erneuert. Und was Gott neu macht, ist neu. Das glaube ich. Also wir gehen in gute Zeiten hinein. Ja? Zum Schluss, lass uns nochmal Hebräer aufschlagen. Hebräer 4. So lasst uns nun, Vers 1, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden wurde. Ja? Wir wissen die Worte alle, vieles können wir auswendig sagen. Aber wenn wir das Wort nicht mit Glauben verbinden, hilft es nichts. Da kannst du das predigen und predigen, aber wenn du es nicht mit Glauben verbindest, hilft es nichts. Es hat den Hörern nichts geholfen, weil sie es nicht mit Glauben verbunden haben. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Wie er gesagt hat, dass ich schwur in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Aber da ist noch eine Ruhe vorhanden und in diese Ruhe sollen wir jetzt alle hineinkommen. Alle. Und ganz Israel soll errettet werden. Das steht in Sacharja. Ganz Israel, und sie werden alle erkennen, den sie durchbohrt haben. Ganz Israel wird noch in diese Ruhe eingehen. Und Vers 9, also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Amen.